auf Zeichnungstaste zu drücken. Aber Sie können auf diesem Weg wenigstens dann noch, wenn Sie was verpasst haben, 4 Vorlesungen nachholen, bequem auf Moodle. Das machen wir dann, wenn die Vorlesung, also bei Vorlesungen rechne ich eigentlich damit, dass die nächstes Semester wieder online ist. Das machen wir in Nadine, machen wir von Anfang an so, wenn es dir recht ist. Und dann moodeln wir die gleich alle, dann ist das besonders einfach. Gut, bevor ich mich jetzt also dann mit Dionysos beschäftige, noch die Frage, weil es ja vielleicht also viele Informationen in kurzer Zeit zu der Iphigenie-Geschichte gab und zu Artemis in der aulischen Iphigenie, ob Sie dazu noch Fragen haben oder Bemerkungen. Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann machen wir erstmal Audio und dann audiovisuell weiter. Ach so, Moment, nee, das war die falsche Reihenfolge. Und wieder das übliche Abenteuer der Bildschirmfreigabe, bei der ich jetzt wieder ausgerechnet das, was ich eigentlich. Wieso ist immer das, was ich Ihnen zeigen will, nicht da? Moment. Eigentlich müsste er zu sehen sein, der Dionysos, also theoretisch zu sehen sein, der Dionysos. Aber auf mein. Ach so. Alle Fenster anzeigen. Jetzt ist er immer noch nicht da. Ich verstehe das gerade im Moment nicht, aber lassen Sie sich nicht stören. Ich mache mal ein anderes vielleicht weg. In der Hoffnung, dass dann. Was mache ich falsch? Ich habe das hier aufgerufen, aber in der Fensterauswahl, die ich hier zur Verfügung gestellt bekomme. Jetzt habe ich ihn. Okay, Dionysos kann starten. Und zwar genau mit einer, das war die letzte Darstellung, die ich Ihnen letztes Mal noch gezeigt hatte. Ja, jetzt müssten Sie es wieder in groß sehen. Ja. Der Dionysos aus dem Louvre, also der Typ des jugendlichen Dionysos, mit dem wir es heute auch dann überwiegend zu tun bekommen. Der, worauf mich Herr Böhm noch hingewiesen hat, wahrscheinlich kein Weinlaub in den Haaren hat, sondern doch Efeu, allerdings mit Weintrauben versehen. So wie dieser Dionysos ist, können Sie sich auch den Dionysos, dem wir gleich bei Euripides begegnen, vorstellen. Eher, also dieser Typ des jugendlichen Dionysos, auch wenn man ihn aus der bildenden Kunst weniger kennt, ist zumindest im 5. Jahrhundert vor Christus schon gewärtig. Das ist jetzt mal was Spätantikes, ein Mosaik aus dem Haus des Aion von der Insel Paphos, wo uns netterweise der Künstler, der dieses Mosaik gestaltet hat, bei allen Personen darüber informiert, um wen sich's handelt. Das ist also so eine etwas wilde Zusammenstellung. Hier ist Dionysos als kleines Kind. Was, ich habe zu dem Bild sonst leider nichts gefunden, was mich persönlich interessiert und ein bisschen irritiert, ist, dass das eigentlich so aussieht, als hätte er einen Heiligenschein, was zwar im 4. Jahrhundert bei Darstellungen durchaus passieren kann, aber eigentlich bei einem heidnischen Gott nicht passieren sollte. Also, wenn man sich jetzt die ganze Schrift wegdenken würde und hier der Kopf abgesägt wäre von dem, der ihn im Arm hält, könnte das genauso gut ein Jesuskind sein, so von der Vorstellung. Ich werde mal versuchen, dem ikonografisch noch ein bisschen nachzuspüren. Der ihn auf seinem Schoß hat, ist, ja, die Mutter ist ja leider tot. Die hat ja, ist ja sogar, was nur im griechischen Mythos geht, vor der Geburt gestorben. Hier wird er von Hermes, einem seiner zahlreichen Cousins, gehalten. Hermes ja immer gut am Flügelhütchen zu erkennen. Und der Rest sind dann überwiegend allegorische Gestalten. Ich führe sie Ihnen jetzt nicht alle vor, sondern nenne nur die wichtigsten hier zu Dionysos Linker, Theogonia, die personifizierte Göttergeburt, Nektar und Ambrosia, die Hauptspeisen der Götter. Hier eine Gestalt, die einfach Trophäus, also Erzieher heißt. Und einige andere weitere allegorische Gestalten. Also es gibt außer Hermes keine konkrete personifizierte Gottheit, die auf diesem Bild zu sehen ist. Zu diesem merkwürdigen Nebeneinander von paganen Gottheiten und eben christlichem Glauben in der Spätantike sage ich gleich noch was, wenn ich zu Dionysos noch einige allgemeinere Sachen sage. Jetzt gehen wir in die Neuzeit, ins sinnenfrohe Barock, das, wie Sie diesen Gestalten ansehen, ja auch ein anderes Schönheitsideal hatte als die Antike und unsere Zeit. Guido Reni, ein italienischer Barockmaler, der auch viele mythologische Darstellungen geschaffen hat, ein trinkender Bacchusknabe, also schon als kleiner Junge spricht er dem Wein eifrig zu. Und so kleines Detail, das machen Barockmaler gerne, noch so irgendwie so kleine Witze mit einzubauen. Zum einen strömt hier aus diesem Weinfass strömt Wein in eine Schale und genau parallel dazu pinkelt der Dionysos-Knabe auf den Boden. Also die beiden Strahlen sind genau parallel gestaltet, wie der üblichen Weintrauben und Weinlaub. Und der ja meines Wissens produktivste Maler antiker Themen, Peter Paul Rubens, hat in seinen letzten Lebensjahren, also er hat immer an vielen Gemälden gleichzeitig gearbeitet. So kommt es zustande, dass er an diesem Bacchus zwar 2 Jahre gearbeitet hat, aber er hat ja eine Gemäldesammlung, die mehrere hundert umfasst. Hier ein erwachsener Dionysos, der jetzt aber ganz untypisch dargestellt ist, verglichen mit der antiken Ikonografie. Er ist zwar noch jung, aber hat eben so gar nicht diese androgyne Schönheit, die die antiken Dionysoi, die wir gesehen haben, haben, sondern ein eher feistes Gesicht. Also er ist auch nicht mehr so ganz jung, vielleicht so 30, 35. Und er ist eben, naja gut, wenn man als kleiner Junge anfängt, Wein zu trinken und das regelmäßig macht, dann sieht man, wenn man über 30 ist, eben auch so aus. Ne? Also schon ein bis etwas aufgeschwemmter Körper. Ich glaube, man tut ihm nicht unrecht, wenn man ihn als adipös bezeichnet, begleitet. Die gehören zu seinem Gefolge von hier ein Satyr. Und dieser Junge dürfte wahrscheinlich ein Eros-Knabe sein. Treten ja auch dann durchaus in der Mehrzahl vor. Woran man erkennt, dass es kein Satyr ist, ist, dass er keine spitzen Ohren hat. Also die spitzen Ohren sind wirklich, gehören für Satyren unverzichtbar dazu. Und na ja gut, Satyren haben ja auch normalerweise Box- oder Pferdefüße. Dann hier eine üppige Frauengestalt, die sich nicht näher deuten lässt, die ihm Wein nachgießt und im Hintergrund ein erwachsener Satyr mit Hörnern, der auch dem Wein eifrig zuspricht. Im Satyrspiel, also der Gattung, der Dramengattung, die es heute nicht mehr gibt, mit der jeweils, in der ein Chor von Satyren auftrat und die jeweils die Aufführung einer Tragödientrilogie beendet hat als viertes Stück, sind die Satyren normalerweise auch das Gefolge des Dionysos, klar, als sinnenfrohe, dämonische Wesen, die sehr gerne dem Trunk zusprechen, kein Wunder. Tier 2, ganz moderne Darstellung. Fedini und Cinder Rose sind zwei mir sonst nicht näher bekannte, aber sehr aktive, auch jüngere Künstler, die viele mythologische Darstellungen machen. An dem fedinischen Dionysos finde ich besonders interessant, dass der das Androgyne ins Extrem treibt. Also wenn man jetzt nicht die Unterschrift Dionysos hätte, könnte man ihn genauso gut für ein Mädchen halten, wenn eben nicht auch die klassische Gestaltung mit Trauben und Weinlaub im Haar ihn, ja, Dionysos zuordnen ließen. Was auch ganz typisch für ihn ist, insofern ist Fedini da in der antiken Tradition, dass er sehr gerne mit einem Leopardenfell dargestellt wird, das auch zu seinen typischen Attributen gehört. Dieser Dionysos, das finde ich ganz interessant, weil ich vermute, dass der Künstler sich hier tatsächlich auf einen konkreten antiken Text bezieht, also in etwas merkwürdiger Schreibweise. Ktonos, normal Chtonios, das ist der unterirdische Dionysos, der mit der Unterwelt in Verbindung steht, ja auch eine auch jugendliche, aber eher ja so düstere Gestalt im Dunkel. Es gibt ein Versfragment des vorsokratischen Philosophen Heraklit, indem er sagt, Dionysos und Hades ist ein und derselbe. Und darauf greift Cinder Rose wohl zurück. Jetzt wird es außer visuell auch noch audiovisuell. Der letzte Dionysos, den ich Ihnen zeigen möchte, der fällt ein bisschen aus dem zeitlichen Rahmen. Aber weil es dazu Musik zu hören gibt, habe ich den an den Schluss gestellt. Der ganz anders geartete Dionysos, der in Walt Disneys Musikfilm Fantasia von 1940 auftritt. Von der Gestalt eher so, die Älteren von Ihnen erinnern sich, würden mir vielleicht zustimmen, dass er an den Komiker Heinz Erhardt erinnert, von seiner Fülle. Ein auch nicht mehr so jugendlicher Dionysos, sehr wohl genährt mit einem, das ist eine besonders interessante Figur, ein Einhornesel. In diesem, sofern Sie den Film nicht kennen, will ich nur einen Satz dazu sagen. Es ist nach Schneewittchen und Pinocchio, also klassischen Märchenzeichentrickfilm, der dritte abendfüllende Film, den Walt Disney gemacht hat. Das war damals eine Zeit, wo es noch ungefähr 3 Jahre gedauert hat, einen Film zu zeichnen. Ich kann mich noch gut erinnern, wie in meiner Kindheit es für mich so eins der großen Ereignisse war, wenn nach 3 Jahren der nächste Disney-Film rauskam. Der erste, den ich im Kino sehen durfte, war 1967 das Dschungelbuch, dann 1970 Aristocats, 1973 Robin Hood. Danach habe ich jetzt nicht mehr alle im Kopf, aber das waren dann immer große Ereignisse. Das Besondere an diesem Film ist, dass er keine durchlaufende Handlung hat, sondern dass Walt Disney 8 klassische Musikstücke, Klassik jetzt im weitesten Sinn, das reicht von Bach bis Stravinsky, ausgesucht hat, zu denen dann bildliche Darstellungen entstanden sind. Das Prinzip muss ich Ihnen nicht näher erläutern, Sie sehen es gleich selbst. Ich will hinweisen auf die berühmteste Episode, die sich auch verselbstständigt hat, insofern als sie auch als einzelner kleinerer Film häufiger zu sehen ist. Das ist eine Verfilmung Bilder zu der symphonischen Dichtung Der Zauberlehrling von Paul Dukas von ungefähr frühes 20. Jahrhundert, wo man Mickey Mouse als Zauberlehrling sieht. Das Ganze bezieht sich konkret auf die Ballade Der Zauberlehrling von Goethe. Aber Goethe hat, insofern ist das eine Erwähnung, die vielleicht auch nicht schlecht ist, hat das aus der Antike. Die Geschichte vom Zauberlehrling tritt in Lukians Dialog Philopseudeis, die Lügenfreunde, auf. Also auch hier ein antiker Bezug. Und zu Dionysos hat er, was mich ganz besonders freut, hat Walt Disney nicht nur zu Dionysos, sondern generell Wir finden in diesem Film eine Kurzfassung von Beethovens 6. Symphonie, der Pastorale, in ungefähr 20 Minuten, die für mich eines der wundervollsten Musikstücke aller Zeiten ist. Und die Dionysos-Passage, das sind Teile des 3. und der ganze 4. Satz, dauert jetzt so ungefähr 5 Minuten, die will ich Ihnen vorführen. Es muss im Mittelteil zwischen dem 3. und 4. Satz ist eine kurze Unterbrechung. Der Mensch, der das auf YouTube hochgeladen hat, von dem ich das habe, der meint im Begleittext dazu, aus Copyright-Gründen durfte er das nicht hintereinander machen, sondern musste es stückeln. Es gibt da also einen kurzen Übergang. Und jetzt muss ich dann erstmal, das kann ich jetzt rausnehmen. Und jetzt hier, also es beginnt mitten im 3. Satz. Sie werden da Wesen sehen, die Sie vielleicht noch nie gesehen haben, nämlich Kentaurinnen, dass die, wenn man sie sich anschaut, sie sich klar machen müssen, dass das eben das weibliche Schönheitsideal von jungen Frauen, wie es 1940 war, ist. Das erschien übrigens, das ist für uns heute unfassbar, das war 1940 zu gewagt. Es gab einzelne Szenen in dem Film, die zensiert worden sind, weil diese Kentaurinnen etwas zu freizügig aussahen. Das können Sie jetzt ja selbst, dann können Sie sich selbst gleich ein Bild von machen. So, den Computerton freigeben. Wenn Sie gleich den Ton nicht hören, dann beschweren Sie sich bitte sofort, denn da kommt es natürlich genauso drauf an, wie auf den Text. Teile des 3. Satzes von Beethovens Pastorale. Will ich es noch groß machen? Können Sie das Bild schon mal sehen? Gut, Moment, ich lasse gerade noch jemand eintreten und dann geht's los, hoffentlich. Hören Sie es?
Immer.
Dieser 49 Euro WLAN.
Ja, inklusive Werbeeinlage, aber es geht gleich weiter mit der, also unmittelbar in der Symphonie unmittelbar anschließenden Fortsetzung. Ach, Moment, wieder die richtige Reihenfolge.
Thank you.
Ja, dass also, wie sich Walt Disney antike Mythologie vorstellt, ja wirklich alles reingezaubert, was man so kennt an Fabelwesen, Satyren, eben Kentauren und Kentaurinnen, Pegasi, es gibt glaube ich keinen offiziellen deutschen Plural von Pegasus und eben auch noch Zeus und Hephaistos. Zeus, der muss ja immerhin bedenken, dass Dionysos sein Sohn ist, ihm hier ganz ordentlich übel mitspielt. Die Gründe sind dafür nicht klar, aber es war natürlich naheliegend, da ja tatsächlich in einer für seine Verhältnisse ungewöhnlichen Deutlichkeit Beethoven hier eine Programmmusik geschrieben hat. Die Gewitterschilderung soll ja eine Gewitterschilderung sein. Da ist es natürlich naheliegend, dass man da den Gewittergott Zeus für einsetzt. Ja, hier unklar, warum Zeus sauer ist auf Dionysos. Das Motiv taucht ja dann allerdings, ich würde sagen, es ist nicht direkt davon abhängig, auch im Percy Jackson im Banne des Kyklopen auf. Ich erinnere mich hier an das wundervolle Zitat. Zeus hat ja gemeinerweise verwandelt Dionysos ja jeden Wein, den er trinken will, in Wasser. Und Dionysos meint daraufhin, ich gehe zu den Christen, die haben einen, der den Trick andersrum kann. Das ist wirklich göttlich. Denke auch, andersrum ist der Trick viel besser, eindeutig. Ja, das war jetzt ein sehr fröhlicher Dionysos, den ich Ihnen zum Schluss vorgestellt habe. Und das soll auch der direkte Kontrast sein zu einem sehr düsteren Dionysos, den Sie gleich in den Backchen kennenlernen werden. Es gibt zum Schluss dann allerdings nochmal ein Comic Relief im Anschluss. Jetzt ist es erstmal aber nützlich, wenn wir uns den mal seinen Stammbaum anschauen, den Sie dann auch noch auf Moodle eingestellt bekommen. Den habe ich heute erst fertig bekommen, deswegen konnten wir es noch nicht machen. Aber wenn ich nicht dran denke, ihn dir zu schicken, dann erinnere mich dran. Und dann machen wir das. Sie sehen hier, es ist wie alle griechischen Stammbäume kompliziert. Ich will nicht auf alles eingehen, aber Sie sehen viele bekannte Namen. Im Zentrum steht der mythische Stadtgründer von Theben, Kadmos, von dem gar nicht mal so allgemein bekannt ist vielleicht, dass seine Schwester die berühmte Europa ist, die Zeus in Stierform aus ihrer Heimat Phönizien entführt hat. Bis heute ist ungeklärt, warum. Es ist ja wohl so, aber warum unser Erdteil nach einer phönizischen Prinzessin, die also aus Asien stammt, streng genommen benannt ist, das hat man sich schon in der Antike gefragt. Vielleicht ist es auch nur eine zufällige Namensgleichheit. Jedenfalls hatte der phönizische König Agenor seinem Sohn Kadmos, nachdem Europa verschwunden war und keiner wusste, wo sie hin ist, aufgetragen, seine Schwester zu suchen. Und ihm gleich gesagt, dass er ohne sie gar nicht heimzukommen braucht. Also mit Europa oder gar nicht. Und da Kadmos Europa nicht findet, da er nicht auf die Idee kommt, auf Kreta, wohin Zeus mit ihr geschwommen ist, nachzuschauen, landet er auf dem griechischen Festland und gründet die Stadt Theben. Bekommt immerhin auch eine göttliche Frau, Harmonia. Die hatte ich auch schon mal erwähnt, die Tochter von Aphrodite aus ihrem Seitensprung mit Ares. Und die haben dann vier Kinder, die jeweils hier durch diese Pfeile, vier Töchter und einen Sohn. Die Töchter Ino, Agaue, Autonoe und Semele. Der Sohn Polydoros, der wird der Ahnherr der berühmtesten thebanischen Familie. Sie sehen, hier tauchen dann die alle auf in späteren Generationen, die Sie wahrscheinlich am besten kennen, die eben den Umkreis des Ödipus-Mythos bieten. Also Ödipus, ein Großneffe von Semele, der Mutter des Dionysos, der also auch auf diese Weise ein Urgroß, Urgroßtante. Und Dionysos ist ein Großonkel von Ödipus. Die Geburtsgeschichte, ich hatte sie schon mal erwähnt, am bekanntesten aus der Darstellung im dritten Buch von Ovids Metamorphosen, eben Semele, die mit Zeus eine der wenigen länger andauernden Beziehungen eingeht, wo auch von Vergewaltigung nicht die Rede ist, wie sonst üblich. Sie scheinen also tatsächlich ein richtiges Liebespaar zu sein. Nur am Rande sei erwähnt, dass es zu dieser Geschichte, zu diesem Semele-Mythos ein wunderbares Oratorium von Händel gibt, das dieses Thema behandelt. Da singt Zeus eine Arie auf seine Semele, Where Are You Walk? Das ist eines der schönsten Liebeslieder, finde ich, auch der gesamten klassischen Musik zumindest ist. Da haben wir mal so einen jugendlich verliebten Zeus. Da ist er mal, ja, also sehr freundlich und sehr sympathisch. Aber das Glück ist natürlich nicht von Dauer, denn Semele ist ja nun für Zeus Gattin Hera ein besonders ärgerlicher Seitensprung, weil er nicht nur dauerhaft ist, sondern weil sie auch spitz bekommt, dass Semele schwanger ist. Und daraufhin wendet sie den fiesen Trick an, dass sie in Gestalt ihrer Schwester Ino Semele einredet. Vorher willst du eigentlich wissen, dass das wirklich Zeus ist und dass er es nicht nur behauptet, nimm ihm das Versprechen ab, dass er sich mal dir in seiner göttlichen Gestalt zeigen soll und lass ihn das bei der Styx versprechen, weil Schwüre bei der Styx die Götter eben nicht brechen dürfen. Semele fällt auf den Trick rein und lässt sich von Zeus bei einem Schwur bei der Styx versprechen, dass er ihr einen Wunsch erfüllen soll. In seiner Verliebtheit macht Zeus das, ohne es an irgendwelche Bedingungen zu knüpfen. Und Semele wünscht sich dann eben, dass er ihr in seiner wirklichen göttlichen Gestalt erscheint. Und die wirkliche göttliche Gestalt von Zeus ist eben der Blitz. Und das Zeus kann nicht mehr zurück und das ist dann eben, ich hatte Ihnen ja das wundervolle Bild von Jupiter und Semele von Gustave Moreau gezeigt. Semele überlebt diese Konfrontation von Zeus als Blitz nicht, aber er rettet eben den noch ungeborenen Sohn Dionysos, den er, weil er noch nicht noch ein zu kleines Frühchen ist, in seinen Schenkel einnäht und dort ausbrütet gewissermaßen. Und ihm dann, da gibt es verschiedene Mythenversionen, Nymphen zum Aufziehen übergibt oder auch seiner Tante Ino, die ihn dann insgeheim aufzieht. Jedenfalls ist der kleine Dionysos außer Landes und in Theben hat inzwischen die Herrschaft der einzige oder der älteste vorhandene männliche Nachkomme. Was aus Polydoros geworden ist, weiß man gar nicht. Der ist im Grunde genommen nur als Erzeuger von Labdakos und dann den späteren wichtig. Pentheus ist jedenfalls König von Theben in der Zeit, in der Euripides Backchen spielen. Und Dionysos ist inzwischen herangewachsen und hat seinen Kult auf der ganzen Welt etabliert. Unter anderem, also er ist bis nach Indien gereist. Da haben wir ein ganz merkwürdiges literarisches Dokument. Wenn Sie den Namen noch nie gehört haben sollten, brauchen Sie sich nicht zu genieren. Man kennt ihn kaum. Das ist der sehr spätantike oder fast schon frühmittelalterliche griechische Epikanonos von Panopolis. Also von der Herkunft her ein griechischsprachiger Ägypter, der um die Mitte des 5. Jahrhunderts mit den Dionysiaka, also den Abenteuern des Dionysos, wenn man es etwas freier übersetzen will, das längste erhaltene antike Epos geschaffen hat in 48 Gesängen, 21.500 Verse, also fast 6.000 Verse länger als die Ilias, das zweitlängste und eben ganz am Ende der epischen Entwicklung. Und ich sagte vorher, dass gerade in dieser, in der Spätantike im 4., 5. Jahrhundert es oft ein kaum unterscheidbares Nebeneinander von paganen und christlichen Motiven ergibt. Ich erinnere bei dieser Gelegenheit nochmal daran, dass das vielleicht deutlichste pagane Erbe, das wir überhaupt haben, der Termin des Weihnachtsfestes ist, der nur deshalb am 25. Dezember ist, weil das der Festtag des römischen Sonnengottes war, der eine Synkrisis mit Christus eingegangen ist, beziehungsweise umgekehrt. Derselbe Nonnos hat durch und durch pagane Epos Dionysiaka geschaffen hat eine epische Umdichtung des Johannesevangeliums auch geschrieben, die sogenannte Johannesparaphrase, wo er eben das Johannesevangelium in 21 Gesängen, den 21 Kapiteln des Evangeliums entsprechend ausdichtet. Und das Werk ist also so durch und durch christlich, dass man ja einfach daran nur sieht. Deswegen hat man natürlich auch gerne versucht, das eine der beiden Werke dem Autor Nonnos abzusprechen. Aber ich finde, man sieht daran eben nur, dass man die Wandelbarkeit von Künstlern generell einfach nicht unterschätzen sollte. Was auch Nonnos behandelt, ist, dass Dionysos eben nach Theben zurückkehrt, auch um sich dort zu etablieren und getreu dem biblischen Motto, der Prophet gilt nichts in seinem Vaterland, dort auf die energischste Ablehnung überhaupt stößt. Denn sein Cousin Pentheus will ihn nicht nur nicht als Gott anerkennen, sondern betrachtet ihn als Scharlatan und Schwindler. Und verfolgt, lässt die Leute verfolgen, die sich dem Dionysos-Kult weihen. Das sind hauptsächlich Frauen. Sie kennen alle den Begriff Bacchantin. Bacchios ist einer der Kultbeinamen von Dionysos, der dann auch ins Lateinische übernommen wurde. Da heißt er ja Bacchus. Und seine Anhänger sind ganz überwiegend eben Frauen, die so einen wilden, orgiastischen Kult mit nächtlichen Feiern betrieben haben, der den Römern so unheimlich war. Also dort hat der Bacchus-Kult durchaus auch Einzug gefunden, dass im Jahre 186 vor Christus diese Feiern verboten worden sind. Das gab dann auch eine große politische Unruhen und Umwälzungen, die Sie bei Livius nachlesen können. Aber dahin will ich nicht abschweifen. Das ist die Ausgangssituation von Euripides Bacchien, einem seiner, wie schon erwähnt, letzten Stücke, die er im Jahr mutmaßlich 407 vor Christus geschrieben hat, die dann zu seinen Lebzeiten nicht mehr aufgeführt worden sind, sondern erst posthum. Hier erleben wir den Gott Dionysos direkt als Prologsprecher. Das kennen wir ja schon von der Aphrodite im Hippolytos, und wir finden hier durchaus verwandte Motive. Es geht nämlich um verletzte Götterehre. Dionysos stellt sich erstmal vor, das haben Sie noch nicht auf Ihrem Blatt, das ist wieder eine der typischen euripideischen Selbstvorstellungen. Ins Land von Theben kam ich hier, der Sohn des Zeus Dionysos, den einst Kadmos Tochter Semele umflammt von heller Blitze Glut geboren hat. Ich habe das aus der Übersetzung von Johann Joachim Donner zitiert. Also etwas, was Dionysos sinnvollerweise über sich selbst natürlich sagen kann, was aber ein bisschen witzlos wäre, eben der Auftritt, ich bin Dionysos, der Sohn des Zeus. Ja, er weiß es ja, und sonst ist niemand auf der Bühne. Er ist als Dionysos wohl sicher erkennbar, aber, also nehmen wir mal an, dass er auch ein paar Weintrauben im Haar hat und vielleicht eben einen Efeu- oder Weinlaubkranz trägt. Aber, wie er selbst direkt sagt in Vers 4, hat er Menschengestalt angenommen. Also er ist nicht als Gott erkennbar. Von daher erscheint er wahrscheinlich auch nicht wie die Göttererscheinung üblicherweise auf dem Bühnendach. Dazu zeige ich Ihnen nächstes Mal auch noch eine schöne Rekonstruktion, wie man sich das vorzustellen hat, die Sie aber, wenn Sie sie sehen wollen, auch jetzt schon auf Moodle sich anschauen können. Er hat also Menschengestalt angenommen, hat gerade das Grab seiner Mutter besucht, die er dann übrigens, das ist aber nicht Bestandteil des Stückes, in einer Mythenversion zumindest, nachdem er selbst als voll etablierter Gott in den Olymp aufgenommen worden ist, dann eben wieder zum Leben erweckt. Zu dem Zweck macht er dann einen Unterweltsbesuch bei seinem Onkel Hades, der sie auch tatsächlich wieder herausgibt, und Semele wird dann auch vergöttlicht, also zumindest in dieser Mythenversion gibt das Ganze für Semele dann doch noch ein Happy End. Was für ein Verhältnis Dionysos zu seiner Stiefmutter Hera hat, ist nicht überliefert, aber man darf annehmen, dass es nicht besonders gut ist. Aber er ist ja eigentlich von Geburt an nur ein Dreiviertelgott, wie Sie dem Stammbaum entnehmen konnten. Semele ist eine Halbgöttin. Zeus ist ein Vollgott, ganz und halb ergibt drei Viertel, aber er wird dann als vollwertiger Gott in den Olymp dann irgendwann mal aufgenommen. Er hat ein lobende Worte für seinen Großvater Kadmos, der eben den Raum, eben wo Semele ist, dann praktisch an der Stelle, wo der Blitz sie erschlagen hat, auch begraben worden. Und Kadmos hat dort ein Heiligtum eingerichtet. Er ist übrigens selbst nicht mehr König von Theben, das sollte ich erwähnen, weil er schon sehr alt ist und also die Königswürde dann an seinen Enkel Pentheus abgegeben hat. Und jetzt kommen wir zu unserem Text. Nachdem er also überall auf der Welt schon rumgereist ist und seinen Kult etabliert hat, sagt uns Dionysos Vers 23 folgende: Als erste griechische Stadt hier habe ich Theben, also wenn man so will, seine Heimatstadt, an Ololyxa, seltene Verwendung des Wortes, zum Jubel aufgerufen. Wozu dann seine Anhänger und Anhängerinnen, meistens eben Anhängerinnen, sich in Rehfelle gehüllt haben. Und ein weiteres, also das Leopardenfell ist eher Dionysos selbst vorbehalten, die Bacchantinnen tragen gerne Rehfelle. Und ein weiteres Element der Ausstattung ist der Thyrsos-Stab, ein Holzstab, der mit Efeu umwunden ist. Aber er stößt dann, so war es geplant, aber er stößt auf Widerstand, Vers 26, da die Schwestern meiner Mutter, die es am wenigsten gedurft hätten, nicht behaupteten, dass Dionysos nicht von Zeus abstamme und dass Semele, nachdem sie sich mit irgendeinem Sterblichen verbunden hatte, die Hamartia Lechus, also den Fehltritt ihres Bettes, Zeus zugeschrieben hatte, weswegen dann auch, was letztendlich auf einen Trick des Kadmos zurückgeht, Kadmusophismata, weswegen dann aber Zeus Semele auch getötet habe, weil sie diese Hochzeit erlogen hatte. Das ist natürlich ein Indiz, das man gut verwenden kann. Also wenn Zeus Semele mit einem Blitz erschlägt, kann sie ja wohl nicht seine Geliebte gewesen sein, sondern das eher nur behauptet haben. Hier wenden sich also die Schwestern von Semele selbst gegen ihre Schwester. Wahrscheinlich sind sie einfach neidisch, dass Semele den höchsten Gott als Liebhaber hatte und sie selbst sich mit normalen Sterblichen begnügen müssen. Und deswegen bestraft Dionysos sie mit Wahnsinn. Dem Wahnsinn verfallen sind sie in die Berge gegangen und wohnen jetzt Parakopoi Phrenon, ganz wörtlich daneben gestoßen, aus ihrem Verstand raus, kann man nicht wörtlich übersetzen, also eben wahnsinnig in den Bergen. Und verehren, ja, huldigen Dionysos jetzt in einem orgiastischen Kult. Alle erwachsenen Frauen aus Theben hat er auch in die Berge getrieben, wo sie dann bei den drei Kadmos-Töchtern zwischen Bäumen und Felsen leben. Das heißt, also Theben ist praktisch von den Frauen entvölkert, die alle in den Bergen leben. Und Dionysos will seinen Kult also mit Gewalt einführen. Vers 39 folgende. Diese Stadt nämlich soll lernen, auch wenn sie es nicht will, dass sie in meinen ekstatischen Kult Tonemon Bakhyoimata noch nicht eingeweiht ist. Und er will damit gleichzeitig seine Mutter Semele verteidigen, indem er eben deutlich macht, dadurch, dass er sich als Gott offenbart, dass es eben stimmt, dass sie ihn wirklich dem Zeus geboren hat. Die Stadt Dega Pollin Tet Ekmatein, Vers 39, vielleicht erinnert sie das an das aischyläische Motto des Pateimatos, dass die Götter die Menschen durch Leiden zum Lernen bringen. Indem Dionysos das gesamte gesellschaftliche Leben in Theben vollständig durcheinander bringt, will er also Theben dazu bringen, die Lektion zu lernen und sich ihm zuzuwenden. Gegen ihn aber, wie er in Vers 43 folgen gesagt, führt sein Cousin Pentheus, nachdem ihm Kadmos die Herrschaft über die Stadt übergeben hat, einen Krieg, Vers 45, Hos Theomachei, der einen Krieg gegen ihn als Gott führt und mich wegstößt von Trankopfern, 45, 46, und in Gebeten in keiner Weise meiner gedenkt. Das ist hier eine ganz parallele Situation, in der Aphrodite sich im Prolog des Hippolytos präsentiert. Es ist verletzte göttliche Ehre. Hier vielleicht noch schlimmer, weil Pentheus als naher Verwandter von Dionysos es eigentlich besser wissen müsste. Dafür, dass eben Dionysos in keiner Weise gehuldigt wird, rächt er sich jetzt, und wir werden sehen, dass er sich auf einen noch viel schrecklichere Art rächt, als Aphrodite das im Hippolytos getan hatte. Nein, nicht wirklich schrecklicher, aber auf ähnliche Weise. Das Motiv des Zerreißens spielt hier auch eine Rolle. Zur Vergeltung dafür oder um dieser Dinge willen, wörtlich, Hohen Huneka, werde ich ihm beweisen, dass ich als Gott geboren bin und allen Thebanern. Man muss hier von Anfang an natürlich konstatieren, dass das sehr ungleiche Kampfbedingungen sind, weil Dionysos Pentheus natürlich in jeder Hinsicht überlegen ist, so dass es also ja für ihn überhaupt keine Möglichkeit gibt oder keine Chance in diesem Kampf hat. Er droht sogar dann eben, Pentheus selbst hatte wohl schon gedroht hinter den Kulissen, dass er da diese aufrührerischen Frauen, Pentheus redet dann auch viel von Staatsordnung, die durch dieses Geschehen untergraben wird, dass er die mit Gewalt zurückholen wird, und wenn es gar nicht anders geht, dann will er sie eben zum Teil auch töten lassen, damit die also lernen, seiner Herrschermacht zu gehorchen. Insofern präsentiert sich Pentheus als ein ähnlicher Herrscher, wie es Kreon einige Generationen später im Rahmen des Ödipus-Mythos tut. Dionysos nimmt die Herausforderung an und betont am Schluss nochmal, dass er eben, Denn er will nicht sofort als Gott erscheinen, er will das etwas subtiler machen, dass er also ein Eidos Tnäton, Vers 53, angenommen hat und sich eben als Mensch dann unter die Thebaner mischen wird. Und bevor ich jetzt fortfahre und Ihnen erzähle, was er da so anstellt, gebe ich Ihnen Gelegenheit zu Fragen, Bemerkungen. Aber Sie, doch, Herr Koschak, bitte.
Ja, ich hätte noch eine Frage zur Einleitung heute, nämlich zu Dionysos und Christus. Also wo Sie vorhin diesen Dionysos mit offensichtlichem Heiligenschein und Nonnos erwähnt haben. Also ich weiß nicht, wo, wann und warum ich das gelesen habe, aber eine Erklärung, dass beide Werke von Nonnos kommen können, ist ja, dass es in beiden Werken um Erlöserfiguren geht. Also Christus sowieso und Dionysos eben mit dem Wein, der die Leiden der Menschen lindert. Gibt es außer Nonnos irgendwie noch weitere Beispiele für eine Art Gleichsetzung oder zumindest diese Idee von Dionysos als Erlöser der Menschen?
Also ich glaube, so ausgeprägt tatsächlich nicht, aber dass Dionysos eben dadurch, dass er den Menschen den Wein schenkt, das würde ich auch unbedingt bestätigen, den Menschen eine wunderbare Gabe zur Verfügung stellt. Das Motiv ist bekannt, das kann dann auch durchaus tragische Auswirkungen haben, etwa auch in einer Episode der Metamorphosen, wo er ja dem Bauern oder Landwirt Ikarios, der ihn freundlich aufnimmt, dafür den Wein schenkt und der dann gleich seine Nachbarn einlädt und anstatt sich zu freuen, dass sie sowas Leckeres bekommen, haben sie Angst, vergiftet worden zu sein von Ikarios und schlagen ihn tot, wofür dann Dionysos natürlich wieder an ihn ordentlich Rache nimmt. Das ist mag auch ein Reflex so der Widerstände, die es gegen die Einführung dieses Kultes gibt, sein. Aber dass Dionysos in einer solchen Weise als Erlöserfigur erscheint wie bei Nonnos, das ist mir sonst kein Beispiel bekannt. Aber vielleicht, es mag durchaus sein, dass ich mich da nicht gut genug auskenne. In jedem Fall sollte es einen davor warnen, das ist etwas, was, wie ich schon mehrfach festgestellt habe, in Theologenkreisen besonders verbreitet ist, der Versuch, Paganes und Christliches völlig voneinander zu trennen. Ich musste also vor nicht allzu langer Zeit von einem Kollegen hören, einem theologischen Kollegen, nicht Stefan Alkier, den ich sonst normalerweise erwähne, dass also zum Beispiel undenkbar sei, dass etwa der Evangelist Markus so eine besondere Berührung zu speziell zu Drama oder paganem Theater gehabt habe, weil er als Christ das nicht gehabt haben kann. Also das ist einfach ein Vorurteil. Ne? Das ist allein die Tatsache, dass ja auch christliche Mönche pagane Texte überhaupt überliefert haben und zum Teil auch Spaß dran hatten, zeigt ja deutlich, dass da eine so strikte Trennung nicht möglich ist. Und es gibt, das ist jetzt ein viel zu weites Feld, um es hier zu besprechen, aber gerade wenn man das Christentum im Verhältnis zum Neuplatonismus sieht, das ist zum Teil ein gegenseitiges Bekämpfen, aber ein auch gegenseitig viel voneinander übernehmen. Also etwa im Manichäismus fließen christliche und neuplatonische Elemente zu einer ganz faszinierenden Melange zusammen. Aber Sie haben auf jeden Fall recht, dass vielleicht das Nonnos eben ihm besonders gefallen haben mag, hier eben zwei unterschiedliche Erlöserfiguren präsentieren zu können. Die eine, insofern sind die beiden Werke ja ganz unterschiedlichen Charakters. Die eine war ihm durch das Johannesevangelium vorgegeben, das er dann nur noch ausgedichtet hat. Damit hätte ich mich mal ausgiebiger beschäftigen wollen, wenn mir nicht just zu diesem Zeitpunkt die Apokalypse dazwischen gekommen wäre, die mich noch mehr fasziniert hat. Und eben in den Dionysiaka ein Epos, das für viele verschiedene mythische Elemente aufnimmt, aber eben doch letztendlich eine ganz originelle Schöpfung ist. Jetzt weiß ich nicht mehr, wie ich den Satz angefangen habe, aber verwendet. Moment. Kurzer Huster zwischenreihen. Ja, Frau Kambas, bitte.
Ja, das ist alles andere. Nur zu dieser Frage. Also ich habe keinen altphilologischen Hinweis dazu, sondern nur einen Hinweis auf einen anderen berühmten Altphilologen. Bei Nietzsche findet sich ja auch diese Gleichsetzung von Christus und Dionysos. Also wenn der Kollege sich dafür interessiert. Viel Nietzsche lesen.
Ja, das stimmt. Nietzsche ist ja in dieser Hinsicht nun auch eine unglaublich schillernde Figur, ne? Und Dionysos hat es ihm auf jeden Fall besonders angetan.
Angetan, ja.
Man hat auch den, ich habe jedenfalls den Eindruck, eben bei dem Gegensatz des Apollinischen und Dionysischen, dass Nietzsche eher auf der Seite des Dionysischen ist. Sehen Sie auch so? Ne?
Ganz genau.
Weitere Fragen, Bemerkungen? Ja, wie Dionysos dann agiert, das kann man allerdings jetzt hier in den Backchen eigentlich nicht anders denn diabolisch nennen, wenn wir jetzt schon bei christlichen Begriffen sind. Wobei, wie Sie alle ja wissen, wenn Sie Griechisch können, erst recht, Diabolos ja eigentlich gar nicht so ein böser Begriff ist, sondern Diabolos heißt ja einfach der Durcheinanderwerfer wörtlich. Ne? Aber wenn man das dann eben in besonders exponierter Weise macht, dann kann man eben auch zum Teufel werden. Nach dem Prolog tritt der Chor, der, wie man sich vom Titel die Backchen her schon vorstellen kann, eben aus Anhängerinnen des Dionysos besteht, die ein Kultlied für ihn singen und dann, ich will das jetzt nur so ganz, ganz allgemein streifen, insoweit es für unsere Thematik wichtig ist, erscheinen zwei alte Männer, zwei uralte Männer, die sich bald als Kadmos, eben der ehemalige Gründungskönig von Theben, und als der Seher Teiresias, der, ja, kann man sagen, vornehmste alle griechischen Sehergestalten herausstellen, der ja in der, sowohl im König Ödipus als auch in der Antigone eine bedeutende Rolle spielt. Also Teiresias muss so mindestens, damit das alles chronologisch zusammenpasst, muss so an die 200 Jahre alt geworden sein, aber bei mythischen Gestalten geht sowas ja eher. Das Besondere an den beiden ist Teiresias und Kadmos. Als Seher ist er sowieso klug, aber auch Kadmos sehen die Göttlichkeit von Dionysos ein und erkennen sie an und sind eben dann auch, und da ist vielleicht so ein gewisser komischer Verfremdungseffekt drin, eben auch mit Fellen bekleidet und führen sich eher auf wie junge Leute. Was der dazukommende Pentheus ganz grässlich findet, meint, wie peinlich, ne, ihr alten, ehemals würdigen Männer, benehmt euch jetzt hier so daneben, und nochmal sein Programm bekennt, dass er also diese Ansätze des Dionysos-Kultes ausrotten will, nach dem Motto, wehret den Anfängen, und da dann eben auch mit noch radikal mit aller Radikalität und Härte zu Werke gehen will. Und als erstes will er, was er eben erfahren hat, einen ganz bestimmten jungen Mann fangen, der als, wenn so will, Sachwalter, als Vertreter des Dionysos-Kults in Theben gesehen wurde, den zu fangen und natürlich hinzurichten. Und kaum gesagt, wird eben ein junger Mann, der dionysisch wirkt, von Sklaven von Pentheus gefesselt hereingeführt. Es wird von manchen Altphilologen bestritten, dass das Dionysos selbst sei, sondern eben wirklich ein Anhänger des Dionysos, der seinen Kult verbreiten soll. Aber das wird nach Meinung der meisten und auch nach meiner Meinung dadurch ausgeschlossen, dass Dionysos im Prolog ja zweimal extra gesagt hatte, ich habe jetzt hier menschliche Gestalt angenommen, um mich unter die Menschen zu mischen. Das ist also Dionysos selbst. Und damit haben wir den in der erhaltenen antiken Tragödien einmaligen Fall, dass ein Gott nicht nur im Prolog oder in der Exodus der Schlussszene auftritt, sondern wirklich die Hauptfigur ist. Dionysos, man kann sich jetzt auch drüber streiten, ob Dionysos oder Pentheus vom Protagonisten gespielt wurde, aber wahrscheinlich Dionysos, das ja um ihn wirklich zentral geht. Und dieser Dionysos ist ein Dionysos des jugendlich schönen androgynen Typs, wie Pentheus selbst zugibt, als er eben gefesselt hereingeführt wird, indem er sagt, ich zitiere wieder aus der Übersetzung von Donner, nun Freund, du bist nicht, Freund ist natürlich nicht ernst gemeint, du bist nicht hässlich, dein Gesicht gefällt den Frauen, die zu verlocken du nach Theben kamst. Dann würdigt er sein langgelocktes Haar, da können Sie also an den ganz neuen Dionysos, den ich Ihnen gezeigt habe, denken. Das Haar umwallt die schöne Wange, die zur Liebe reizt. Hier kommt also durchaus, kommt so, hat man den Eindruck, dass da durchaus ein homoerotischer Touch reinkommt, dass Pentheus als älterer Erwachsener, auch noch nicht so alter, aber jedenfalls als ein erwachsener Mann, der kein Jugendlicher mehr ist, gegenüber diesem jugendlich schönen Mann empfindet. Aber er lässt sich eben letztendlich von ihm nicht bezirzen, jedenfalls vorläufig nicht. Dionysos bietet ihm Kontra. Er meint, ich bin hier eben als Sachwalter des Gottes Dionysos. Dieser Kult soll hier eingeführt werden. Der Gott befiehlt es. Und Pentheus sagt, wenn du das machen willst, dieser Kult untergräbt alle Ordnung und alle Vernunft. Der wird hier nicht eingeführt. Und wenn du das hier weiter versuchst, dann lasse ich dich hinrichten. Und Dionysos, der vermeintliche junge Mann, sagt, naja, dann lässt du mich eben hinrichten. Kümmert mich doch nicht. Und so wird dann das Todesurteil gesprochen. Aber Dionysos bricht dann, wie wir durch einen Botenbericht erfahren, aus dem Gefängnis aus, ziemlich spektakulär, indem er das Gefängnis in Schutt und Asche legt und wird dann wieder mit Pentheus konfrontiert, der jetzt schon etwas verunsichert ist. Und Dionysos schafft jetzt, Pentheus einzureden, indem er, das ist eine ganz wundervoll gestaltete Szene, die also auch so von unterschwelliger Erotik geradezu knistert, von wegen, das gibt's in der antiken Tragödie nicht, jetzt aber weniger im Verhältnis zwischen Dionysos und Pentheus, sondern Dionysos merkt, dass Pentheus eben im Grunde genommen doch so richtig ziemlich geil ist auf dieses ganze Geschehen und er redet ihm ein, er soll sich doch mal selbst einen Eindruck verschaffen von dem, was die Frauen da so treiben und fordert ihn auf, sich eben in Frauenkleidung zu den Bacchien zu begeben und ihrem Treiben zuzuschauen. Also er überredet Pentheus zu einem Akt des Voyeurismus. Pentheus lässt sich von ihm da relativ leicht einwickeln und meint, okay, hinrichten kann ich dich immer noch, wenn ich zurückkomme, und begibt sich also ins Gebirge. Das erfahren wir dann auch von einem Botenbericht. Er klettert dann auf einen Baum, um den Bacchien zuzuschauen. Sie entdecken ihn aber und in ihrem Wahnsinn, weil sie ihn für ein wildes Tier halten, wird Pentheus dann, wie gesagt, Botenbericht, von seiner eigenen Mutter Agaue und deren Schwestern Ino und Autonoe in Stücke gerissen. Das ist also Dionysos Rache an seinem Widersacher, dass ihn seine eigene Mutter und seine Tanten auf eine grausame Art töten. Und er lässt dann den Wahnsinn weichen und ja, Agaue und Agaue ist dann die Einzige, die spricht und ihre Schwestern erkennen, was sie angerichtet haben und es beginnt dann eine fürchterliche Klage wegen dieser grausigen Rache, in die sich Dionysos dann selbst noch einmischt, indem er jetzt in göttlicher Gestalt in der Exodus erscheint. Die Interpretation ist hier dadurch erschwert, dass der Schluss der Bakchen nicht vollständig erhalten, sondern verstümmelt ist. Also man schätzt so, dass bestimmt 100 Verse verloren gegangen sind, von denen wir einige, also so na, ungefähr 20, auf einem ganz interessanten Weg erhalten haben. Und hier gibt es nochmal ein Christians meet Pagans, denn es gibt von einem nicht sicher bekannten Verfasser, der aber möglicherweise, also es gibt, ich habe es mir noch nicht so genau angeschaut, dass ich was wirklich Substanzielles zu sagen könnte, aber es gibt einige Gelehrte, die hinter dem, was ich jetzt gleich erwähne, den bedeutenden christlichen Dichter Gregor von Nazianz, der in der zweiten Hälfte des 4. Jahrhunderts wirkte, auch Bischof war und Kirchenvater, den als Verfasser sehen, den Christos Passion, eine epische Darstellung der Leidensgeschichte von Christus, die zu einem, wir wissen nicht genau wie weit, aber zu einem Gutteil aus Originalversen der Bakchen zusammengesetzt ist. Wir haben es hier mit einem sogenannten Cento oder wenn Sie Italienisches aussprechen wollen, Cento zu tun. Das ist eine Literaturgattung, die im 4. Jahrhundert sehr, 4. und 5. Jahrhundert sehr beliebt war, wo man antike Verse, ältere Verse in einen neuen Kontext verwandelt hat. Der vielleicht bekannteste ist der Cento der Kaiserin Eudokia, die auch Evangelientexte aus Homer-Versen neu zusammengestellt hat. Den, ich glaube, weltweit besten Spezialisten für diesen Cento haben wir hier im Institut. Wenn Sie Näheres wissen wollen, fragen Sie Timo Christian, der darüber seine Habilschrift verfasst. Also eine besondere Idee des Spiels. Böse Menschen behaupten, daran sieht man die Dekadenz der spätantiken Literatur, hat nichts Eigenes mehr geschaffen, sondern klaut nur noch, zerstückelt und setzt neu zusammen. Aber das ist ja durchaus eine anspruchsvolle Aufgabe. Ich erwähne hier nur in dem Zusammenhang ein bisschen was anderes, das leider verloren, ein Epos des griechischen Epikers Nestor von Laranda, die Ilias Lipogrammatos, die Ilias, der ein Buchstabe fehlt, der hat die Ilias nochmal gedichtet und zwar so, dass in jedem der 24 Gesänge der Reihe nach ein Buchstabe des griechischen Alphabets fehlt, deswegen Lipogrammatos. Im ersten Gesang kam kein Alpha vor, im zweiten kein Beta, im dritten kein Gamma. Also Zeta, Xi und Psi sind relativ leicht zu entbehren, aber stellen sich allein mal den ersten Gesang ohne Alpha vor. Da allein der erste Vers, Man in Aedetea, Peleia Dio Achilleos, da muss man gleich vier Alphas schon irgendwie anders umschreiben. Also das war sicher eine ganz auch anspruchsvolle Sache. Jedenfalls haben wir dadurch, dass Gregor von Nazianz oder wer auch immer für diese epische Leidensgeschichte Christi sich in den Bakchen bedient hat und wir dankenswerterweise auch einige antike Grammatiker haben, die sagen, dass eben im Christus Passion oder bekannter unter dem lateinischen Titel Christus Patiens Verse übernommen sind aus Euripides Bakchen, können wir den Schluss einigermaßen rekonstruieren. Erhalten ist dann ganz am Schluss, wenn Dionysos eben selbst die Bühne betritt. Das haben Sie auf Blatt 18 wieder. Dies sage ich euch, ich, der ich von keinem sterblichen Vater, sondern von Zeus stamme, ich Dionysos, eide sophronein, egnotot, uk etelete, tondios, gonon und so weiter. Wenn ihr verstanden hättet, besonnen zu sein, als ihr dazu nicht bereit wart, dann könntet ihr euch jetzt glücklich schätzen, den Sohn des Zeus als Verbündeten zu besitzen. Also hättet ihr der Einführung meines Kults bereitwillig zugestimmt, dann ging es euch jetzt besser. Kadmos, der eigentlich am wenigsten Grund dazu hätte, weil er ja den Dionysos-Kult von Anfang an zugeneigt war, sagt Dionysos, wir flehen dich an, wir haben Unrecht getan. Und Dionysos sagt, spät habt ihr das erkannt, als ihr es aber, spät habt ihr uns erkannt, als ihr es aber solltet, wusstet ihr es nicht. Kadmos bittet dann weiter um Gnade. Du bestrafst uns jetzt zu hart, du gehst zu hart gegen uns vor, al epexerche Lian und Dionysos darauf nur, ja, ihr habt nämlich auch mich, der ich doch ein Gott bin, an mir gefrevelt oder an mir wurde von euch gefrevelt, der ich doch ein Gott bin. Diosgonon, Theosgegos, er betont also seine Göttlichkeit hier fast in jedem Vers und dass eben die Strafe für die Missachtung eines Gottes eben nur entsprechend streng ausfallen kann. Kadmos bringt einen Gedanken, er wagt ihm ein bisschen zu widersprechen. Vielleicht, man muss ja immer nebenbei dran denken, dass hier der Großvater mit seinem Enkel spricht, dann auch einem Enkel, der ihm sehr stark überlegen ist. Vers 1348, das ist ein Gedanke, den wir von Euripides schon mehrfach kannten. Orgas prepei teus uchomoius tai protois. Es ziemt sich, dass Götter sich in ihrem Zorn nicht den Sterblichen angleichen. Also ein Gott sollte eigentlich darüber erhaben sein, sich wie ein Mensch zu benehmen, weil ein zorniger Gott, wenn er Rache nimmt, natürlich viel mehr Unheil anrichten kann. Dionysos meint allerdings, er hat sich sozusagen bei seinem Vater versichert, längst hatte mein Vater Zeus dem zugestimmt. Agaue fängt jetzt noch an zu klagen und die letzten Verse von Kadmos, die brauchen wir nicht mehr. Dionysos sagt noch, was zögert ihr jetzt noch zu tun, was die Not verhängt? Und die Not, die er verhängt, ist eben, dass er sozusagen einen Bann über Theben legt und ihn auferlegt, der gesamten Königsfamilie Theben zu verlassen. Wir erleben hier also einen Gott in einer, eine Verhaltensweise an den Tag legt, die wir ja auch schon von anderen Göttern wie Aphrodite etwa und wie Artemis es androht kannten. Ein Gott, der gegenüber der Verletzung seiner Ehre mit einer mit exzessiver Rache begegnet, die hier noch ja dadurch erschwert ist, dass das ja alles seine Verwandten sind. Er lässt seinen Cousin grausam umbringen von drei Tanten von ihm, die auf diese Weise, man kann sich vorstellen, dass Agaue, nachdem sie ihren Sohn zerrissen hat, in diesem Leben nicht mehr glücklich werden wird. Der unschuldige Großvater Kadmos ist sozusagen, das ist Kollateralschaden oder Dionysos differenziert da nicht. Wir erleben also mit Dionysos den grausamsten Gott, der in einer erhaltenen Tragödie des Euripides auftritt, der in seiner gekränkten Ehre an seiner eigenen Familie exzessive Rache nimmt, auch vor dem Hintergrund eben zu sehen ist, dass er als Gott ja unbegrenzte Macht über die Menschen hat. Und Euripides sagt das sicher nicht umsonst, wenn Dionysos noch ausdrücklich sagt, Zeus hat mir das erlaubt, Ich habe bei ihm mich rückversichert, dass Zeus diesem brutalen Racheakt eben zustimmt, sich jedenfalls nicht widersetzt. Dies waren die Backchen. In gewisser Weise also eine Klimax in der Darstellung göttlicher Brutalität bei Euripides. Haben Sie dazu Fragen, Bemerkungen? Herr Gottschalk.
Könnte man das interpretieren als die zwei Seiten des ekstatischen, exzessiven, also einerseits das berauschte, freudige Feiern und dann dieses ja hemmungslos düstere Rache nehmen? Ist das so die Catchphrase, sage ich mal, mit der man Dionysos definieren könnte?
Ich denke ja. Dadurch, dass wir jetzt keine andere, so in der Tragödie keine andere prominente Dionysos-Darstellung haben, ist das natürlich immer mit Vorsicht zu genießen. Aber Ekstase hat ja immer auch etwas Problematisches, ne? Denn Ekstase bedeutet, dass man nicht mehr rational handeln kann. Und wer nicht mehr rational handeln kann, kann immer auch fürchterlichen Unsinn anstellen. Die Griechen hatten davor weniger Angst als die Römer, wie man eben an ihrem Umgang mit dem Kult sieht. Immerhin haben die Römer sich ja der Einführung des Bacchus-Kults auch nicht widersetzt. Wir wissen nicht genau, wann der nach Rom gekommen ist. Aber eben, als es zu exzessiv wurde, ja mit staatlichen Maßnahmen gegengesteuert. Also ich glaube, wir lehnen uns nicht zu weit aus dem Fenster, wenn wir sagen, dass im Dionysos eine große Ambivalenz angelegt ist. In gewisser Weise ja, wie es mit dem Alkohol auch ist, in Maßen genossen, ist er ein Gottesgeschenk. Das wissen Sie als Wassertrinker vielleicht nicht so zu würdigen, Herr Gottschalk. Das ist nicht persönlich gemeint. Na gut, gelegentlich trinken Sie ja auch mal einen Wein. Aber im Exzessiven dann schädlich, nicht nur für die Betroffenen, sondern auch für die Umwelt wirken. Also Dionysos ist sicher eine ambivalente Gestalt. Natürlich müssen wir hier aber immer auch im Hinterkopf berücksichtigen, Dionysos ist der Gott, zu dessen Ehren diese Stücke aufgeführt werden und der quasi leibhaftig durch seinen Priester auf dem Ehrensitz im Theater vertreten ist. Also dieser exzessiv grausame Dionysos wurde an einem Fest zu seinen Ehren präsentiert. Frau Kretschmer, Sie hatten sich auch gemeldet.
Ja, das war eigentlich meine Frage, wie man das verbindet, diese doch sehr grausame Darstellung mit dem Götterkult. Weil, also eigentlich, wir hatten ja gerade am Anfang gesagt, also jetzt eher, dass Scherze nicht erlaubt sind, aber dass vielleicht auch sehr übermäßig grausame Darstellungen nicht ganz so akzeptieren wären.
Also die Frage ist ganz berechtigt, eine provisorische Antwort oder eine spekulative Antwort, sollte ich eher sagen, ist, dass das ja durchaus auch ein anderer Aspekt kann sein, eben die absolut überlegene göttliche Macht zu zeigen und dass man dafür die Grausamkeit in Kauf nimmt. Ich nehme Ihre Frage aber als einen ganz willkommenen Anlass, um nur spotlightartig in den letzten 5 Minuten noch einen ganz anderen Dionysos, der auch im Theater aufgeführt wurde, kurz zu erwähnen. Schaue allerdings vorher noch mal rum. Ich sehe jetzt gerade zu den Backchen keine weiteren Fragen. Es ist sicher ein Zufall, dass Dionysos exakt zur selben Zeit nochmal auftritt, nämlich im Jahr 405 in Aristophanes' Komödie Die Frösche, die Batrachoi. Wie viele von Ihnen schon gehört haben, für mich die genialste Komödie, die vor Shakespeares Sommernachtstraum entstanden ist. Dem Sommernachtstraum gebe ich nochmal, also in den Fröschen gebe ich 9,8 von 10 und im Sommernachtstraum 10 von 10, aber es ist schon sehr nah beieinander. Ich habe mir selbst überlegt oder mich gefragt, ob das wirklich Zufall ist oder ob die aristophanischen Frösche mit dem ganz anderen Dionysos möglicherweise doch eine Reaktion auf Euripides Backchen sind. Es funktioniert aber nicht, denn die Backchen sind später aufgeführt worden. Also Euripides hat sie vor den Fröschen geschrieben, aber sie sind danach aufgeführt worden. Man müsste also postulieren, dass Aristophanes das Stück kannte, meinetwegen, weil er Euripides Manuskript gelesen hat. Das ist unwahrscheinlich, weil Euripides zu der Zeit gar nicht in Athen gelebt hat, sondern in Pella in Makedonien. Und es würde ja auch keinen Sinn machen, was zu parodieren, was das Publikum noch gar nicht kennt. Von daher ist es wohl wirklich ein Zufall. Und der Dionysos des Aristophanes ist ein versoffener und verfressener geiler Feigling, wenn man es so in vier Worten zusammenfasst, der eigentlich eine höchst ehrenwerte Mission hat. Und das nimmt jetzt direkt Bezug auf die historische Situation. Wir sind im Jahr 405 und im Jahr davor sind die beiden bedeutendsten noch lebenden Tragödiendichter Euripides und Sophokles im Abstand von wenigen Monaten gestorben. Also der antike Annus Horribilis des Theaters, beide sehr alt. Und Aristophanes verarbeitet das in den Fröschen ja dadurch, dass er Dionysos in die Unterwelt gehen lässt, um seinen Lieblingsdichter Euripides aus der Unterwelt wieder raufzuholen. Wenn man wieder Filme gucken kann, dann werde ich auch mal wieder Ihnen dann gerne zeigen, eine sehr schöne Darbietung der Frösche, die Theatergruppe der klassischen Philologen in Köln vor einigen Jahren eingespielt hat, in Altgriechisch, aber mit Obertiteln. Also es ist wie beim Opernbesuch, wo man die Frösche dann eben auch in dieser Theaterversion genießen kann. Die Pointen der ersten Hälfte beruhen größtenteils darauf, dass Dionysos, der Eindruck machen will und sich, weil er Eindruck schinden will, als sein Cousin Herakles verkleidet hat. Also man muss ihn sich dann wohl in der Darstellung zwar schon mit seinem Weinlaub und Trauben im Haar vorstellen, aber gleichzeitig mit Löwenfell und Keule. Und weil er ein total effeminierter Typ ist, war das sicher sehr lustig, auch für das Publikum, wenn es ihn das erste Mal auf der Bühne gesehen hat. Er besucht auch Herakles, um sich Tipps von ihm geben zu lassen, wie man dann sich in der Unterwelt am besten benimmt. Und Herakles verspottet ihn schon ziemlich. Jedenfalls kommt er dann in die Unterwelt. Und Herakles hat ja in der Unterwelt durchaus Spuren hinterlassen, und zwar nicht nur positive. Das heißt, immer wenn Dionysos in Gefahr gerät durch seine Herakles-Verkleidung, tauscht er mit seinem Sklaven Xanthias, der dabei ist, die Kleider und lässt ihn dann als Herakles auftreten, damit er die Prügel bekommt. Und als er nochmal zu einem Gastmahl eingeladen wird, da tauscht er schnell zurück. Das heißt, er ist auch ein hemmungsloser Egoist. Die komischste Szene, die kann ich Ihnen jetzt aber nur ans Herz legen, sich selbst im Einzelnen durchzulesen, ist der Auftritt des Chors der Frösche, die dem Stück den Namen gegeben haben, obwohl sie nur diese eine Szene haben. Es gibt auch einen anderen Hauptchor dann. Genau genommen der Geister von Fröschen in der Unterwelt, die in dem Unterweltsee Acheron leben, den Dionysos rudernd überquert und die ihn mit ihrem Gesang erfreuen oder auch nicht. Herrlich, wie finde ich, wie Aristophanes lautmalerisch das, was Frösche von sich geben, mit Brekekekeks, Quarks, Quarks wiedergegeben hat. Das ist ziemlich echt. Als schönsten Ort, wo man hier Frösche hören kann zu der entsprechenden Zeit, empfehle ich Ihnen die Harheimer Brücke, also an der Stelle, wo der Eschbach in die Nidda mündet. Da kann man den Froschkonzerten zu der Zeit, wenn Frösche in Gesangsstimmung sind, wunderbar folgen. Ja, die Zeit reicht jetzt doch nicht mehr, um das hier zu behandeln, aber Sie können sich's ja in der wunderbaren Übersetzung von Ludwig Seger selbst noch einmal nachlesen, nur um das komische Potenzial von Dionysos zu zeigen. Also er macht mit den Fröschen, die ihn nerven, dann ein, er ärgert sich, weil er rudern muss. Der Totenfährmann Charon kommt nicht etwa auf die Idee, ihn rüber zu rudern, sondern lässt ihn selbst rudern. Und er hat Schwielen an den Händen und sein, 221 folgende, sein Hinterteil, sein Oros fängt an zu brennen und den Fröschen macht das überhaupt nichts aus. Er meint dann 226, 27, geht doch zugrunde gehen, sollt ihr mit eurem Quarks, ihr seid ja gar nichts anderes als Quarks, und dann legen die Frösche erst richtig los. Und in 236 meint Dionysos, dann ich Egode Flücteinask Echo, ich habe Blasen und mein Arsch schwitzt mächtig, und gleich wird er herauslugen und sagen, naja, was sagt ein Arsch schon, aber die Frösche stimmen dann wieder ein mit Brekekekex, Quarks, Quarks. Der Proktos des Dionysos, ich habe es bewusst mit Arsch übersetzt, weil Proktos genau das ist. Es ist ein vulgäres Wort. Heute ist es dadurch geadelt, dass Ärzte, die sich speziell mit diesem Teil des Körpers beschäftigen, Proktologen heißen, ja, tatsächlich. Am Schluss schafft es dann, das haben sie nicht mehr da drauf, Dionysos, dann, indem er noch lauter grölt als sie, sie zu bezwingen, und sie tauchen dann ab. Und Dionysos bleibt der Sieger, aber sie sehen hier einen völlig jeglicher göttlichen Würde entkleideten, lächerlichen Dionysos, bei dem man sich dann noch mehr als beim dem brutalen, grausamen Dionysos dann vielleicht fragen muss, war das denn kein Problem, dass man den auf die Bühne gebracht hat? Das war das offensichtlich nicht. An einer Stelle spricht Dionysos explizit, in der Komödie gibt es im Gegensatz zur Tragödie häufig Illusionsdurchbrechungen, als Dionysos in einer vermeintlich lebensgefährlichen Situation ist. Einer der Scherze des Stücks ist auch immer, dass er immer mal zwischendurch wieder vergisst, dass er ein Gott ist, folglich unsterblich, dass er also gar nicht richtig zugrunde gehen kann. Spricht er seinen Priester an auf seinem Ehrensitz, hey Priester, hilf mir, wenn ich heil aus dieser Situation rauskomme, gehen wir zusammen einen trinken. Also die Kult, der Kultrahmen wird sogar wird evoziert. Und das zeigt einem, dass je nach Gattung eben doch im Umgang mit den Göttern sehr viel möglich war, dass man sie in der Komödie auch tatsächlich verspotten durfte, wie anfangs des Semesters erwähnt, mit, soweit wir wissen, drei Ausnahmen. Zeus als oberster Gott, Athena als Stadtgöttin und Hades aus naheliegenden Gründen waren dem Spott entzogen. Hades selbst tritt, wie ich schon erwähnt hatte, unter seinem freundlicheren Namen Pluton ja auch auf in den Fröschen und ist da eben eine ganz ernste, würdevolle Gestalt. Ja, so viel für heute. Wenn Sie dazu noch Fragen haben, dann merken Sie sich die vielleicht auch bis nächstes Mal. Nächstes Mal will ich zum Abschluss dann auch, manches wiederholt sich dann natürlich, aber eine zusammenfassende, mit einigen neuen Elementen dann auch eine zusammenfassende Deutung der Figuren der Dei Ex Machina bei Euripides versuchen. Bei allen anderen verabschiede ich mich jetzt, wünsche Ihnen noch eine schöne Restwoche und dass wir uns nächste Woche gesund alle wiedersehen. Und Herr Landenberger, Sie bleiben drin und wir machen jetzt gleich noch eine kleine Sprechstunde. Machen Sie es gut. Vielen Dank.